Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem neuen Brain Snack der Rhön Stiftung. Mein Name ist Sebastian Balster und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Und ich freue mich extra, dass ein alter Bekannter dabei ist. Benedikt Simon hat in Köln Gesundheitsökonomie studiert, danach in verschiedenen Kliniken in der Schweiz, Österreich und in Deutschland gearbeitet und ist mittlerweile Chief Officer Integrated and Digital Care beim Krankenhausbetreiber Asklepios. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Sebastian. Danke, dass ich da sein darf.
Wir beiden haben vor bald 3 Jahren schon einmal im Brainsnack miteinander gesprochen, über ein, wie ich finde, spannendes Thema, über künstliche Hüftgelenke und darüber, wie lange Patienten gewöhnlich in Deutschland in der Klinik bleiben, wenn sie ein solches Gelenk bekommen und wie schnell das in den Vereinigten Staaten geht. Das ist alles nachzuhören über die Homepage der Rhön Stiftung, sehr zu empfehlen. Jetzt aber gibt's was Neues. Und beim Alten aber geblieben ist, dass wir uns duzen, weil wir uns von einer Gelegenheit, die noch vor diesem ersten Brainsnack lag, kennen und deshalb beim Du auch beim Brainsnack bleiben. Alles andere wäre eine Verstellung. Wir bleiben also dabei und hoffen bei den Zuhörerinnen und Zuhörern auf Verständnis dafür. Relevanter als solche Förmlichkeiten ist das Thema, über das wir in den kommenden 20, 25 Minuten reden wollen. Es geht um die virtuelle Krankenstation oder Krankenhausstation, auf Englisch Virtual Ward, die du bei Asklepios gerade aufbaust. Und da fangen wir am besten ganz von vorn an. Was ist denn das? Eine Krankenstation für virtuelle Wesen, vielleicht KI-Agenten oder doch für echte Menschen, um also ganz dumm zu fragen?
Also es ist natürlich eine virtuelle Krankenhausstation für echte Menschen. Der Ansatz hier ist, dass wir Patienten von uns virtuell versorgen. Das heißt, wir bringen die Krankenhausversorgung zu den Menschen nach Hause und nicht den Menschen ins Krankenhaus. Und dafür richten wir diese virtuelle Krankenhausstation bei uns ein, und zwar in 3 Standorten. Einmal in der Asklepios Klinik Nord in Hamburg und einmal an der Asklepios Klinik in Langen im Frankfurter Speckgürtel.
Aha, mit unserem Frankfurter Speckgürtel. Ich bin in Frankfurt jetzt gerade, wo wir miteinander reden. Und dann kann ein jeder sich virtuell behandeln lassen? Oder wie ist euer Projekt genauer aufgesetzt?
Also wir fokussieren in unserem Projekt auf Patienten, die in einer Pflegeeinrichtung wohnen und die aus einem akuten Anlass ins Krankenhaus gebracht werden. Also es sind Patienten, die ganz klar einen Krankenhausversorgungsbedarf haben. Es geht hier nicht um Patienten, die eigentlich keinen Krankenhausversorgungsbedarf haben, eine ambulante Versorgung brauchen, sondern es kommen Patienten, die mit dem Rettungswagen zu uns in die Notaufnahme verbracht werden und dann dort durch die Triagierung durchlaufen. Wenn wir dort erkennen, dass sie einen Krankenhausversorgungsbedarf haben, dann dort eine weitere Triagierungsstufe, und zwar, ob wir diese Krankenhausversorgung auch virtuell im Pflegeheim erbringen können. Und wenn dem so ist und der Patient dem zugestimmt hat oder die Angehörigen zugestimmt haben und das Pflegeheim ein Partnerpflegeheim ist, dann verlegen wir den Patienten physisch zurück ins Pflegeheim. Aber von der Regulatorik her ist es dann ein Krankenhauspatient, der dann bei uns auf der virtuellen Krankenhausstation liegt.
Wow, es ist ein bisschen Sortierarbeit nötig, gedanklich dabei, ne? Weil man also vom Pflegeheim zuerst mal in die Notaufnahme kommt, in eins eurer Krankenhäuser und von dort, falls dafür geeignet, wieder zurück ins Pflegeheim, aber dann virtuell im Krankenhaus ist.
Korrekt.
Habe ich richtig verstanden?
Ganz genau. Also der Patient wird in der Notaufnahme wird erkannt, dass er einen Krankenhausversorgungsbedarf hat. Wir nehmen ihn administrativ auf. Das heißt, der Patient liegt bei uns im KIS. Wir sind völlig verantwortlich für den, auch medizinrechtlich. Nur ist es so, dass der Patient physisch zurückverbracht wird ins Pflegeheim und wir die Krankenhausversorgungselemente dann virtuell erbringen. Also der Arzt kommt virtuell zum Patienten, die Pflegekraft kommt virtuell zum Patienten, beziehungsweise immer dann, wenn die Pflegekraft im Pflegeheim weitere Unterstützung bedarf, kommt auch eine Pflegekraft von uns raus und fährt ins Pflegeheim, um dann noch eine pflegerische Leistung am Patienten zu erbringen.
Okay, das soll aber nicht der Regelfall sein, sondern der Regelfall ist das Virtuelle, die Online- oder Telemedizin, die stattfindet. Habe ich das richtig vermutet?
Korrekt. Also der Arzt zum Beispiel, der würde niemals ins Pflegeheim kommen. Wenn der Arzt ins Pflegeheim kommen müsste, dann hätten wir den falschen Patienten ausgewählt. Und der Arzt ist immer nur virtuell. Und bei der Pflegekraft müssen wir immer so ein bisschen schauen, welche pflegerischen Versorgungsleistungen sind notwendig. Also es ist so, dass die Pflegekräfte im Pflegeheim, die zum Pflegeheim gehören, machen natürlich die ganze Basispflege, Ernährung, Lagerung und so weiter und machen dann als verlängerter Arm von der Pflege des Krankenhauses auch pflegerische Leistungen und kommunizieren da ganz eng mit den Pflegekräften des des Krankenhauses auch. Allerdings gibt es immer wieder so Punkte, wo dann die Pflege im Pflegeheim sagt, okay, ich brauche hier eine Unterstützung. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn wir dem Patienten eine intravenöse Antibiotikatherapie zukommen lassen würden, dann kann die Pflegekraft im Pflegeheim durchaus eine neue IV-Gabe anhängen. Aber wenn jetzt ein neuer IV-Zugang gelegt werden müsste, dann würden wir höchstwahrscheinlich die Pflegekraft von uns rausschicken, die den Zugang nochmal neu legen würde. Und da sind immer so die Grenzen, wo man dann schauen muss, was ist von einer Pflegekraft im Pflegeheim leistbar und wo kommen wir an die Grenzen von dem, was sie auch, wo sie sicher fühlen und was sie auch gelernt haben. Und wo müssen wir dann dort einfach auch echt unterstützen mit Personal von uns?
Okay, es läuft also auf so eine Zusammenarbeit von Krankenhausmitarbeitern und Pflegeheimmitarbeitern hinaus. Aber das macht noch nicht das Pflegeheim zum virtuellen Krankenhaus, sondern man braucht ja noch ein bisschen mehr. Es gibt eine, wie funktioniert diese Fernüberwachung?
Also das, was du gerade gesagt hast, möchte ich nochmal betonen, also es ist wirklich eine Teamarbeit und da sind wir wahnsinnig stolz drauf, dass wir so mit den kooperierenden Pflegeheimen auch zusammenarbeiten, weil es eine sehr kleinteilige Arbeitsteilung ist, die wir mit denen herausgearbeitet haben, was geht nicht, wo braucht Unterstützung und das ist auch ein Kerninhalt von dem, was wir innerhalb dieses Vorhabens gerade umsetzen. Das ist ja ein Innovationsfonds-Vorhaben, da können wir vielleicht gleich auch noch drum zu sprechen. Und dass wir hier diese Brücke schlagen zwischen Pflegeheim und Krankenhaus und SGB 5 und SGB 11, das ist wirklich eine Innovation, auf die wir wahnsinnig stolz sind und wo wir extrem froh sind, dass wir hier von den Krankenkassen und den Pflegeheimen da auch so unterstützt und begleitet werden. Jetzt zu deiner Frage, also die Pflegeheime unterstützen wir auch natürlich, indem die Technologie von uns bekommen, die kriegen ein Tablet von uns und wir haben eine Software, die dann quasi an das KISS bei uns andockt. Und mit den Pflegekräften kommunizieren wir über das Tablet, über Videocalls. Also es gibt quasi jeden Morgen zum Beispiel auch eine Visite, so ähnlich wie die Visite im Krankenhaus, nur dass der Arzt dann nicht ins Zimmer kommt, sondern dass die Visite virtuell stattfindet. Ja, der Arzt sitzt dann an seinem PC in der Klinik und die Pflegekraft ist mit dem Tablet am Patienten in der Pflegeeinrichtung. Und unsere Pflegekraft sitzt dann neben dem Arzt und dann macht man gemeinsam eine Videocall und diese Visite als Videocall, um zu schauen, ne, wie ist die Therapie angeschlagen, müssen wir nochmal nachsteuern, gibt es Besonderheiten, wie müssen wir hier weiter verfahren. Und in dem Kontext nehmen wir dann auch Vitalparameter auf und im Laufe des Tages werden die Vitalparameter auch regelhaft von den Pflegekräften im Pflegeheim erhoben und an uns übermittelt und über diese Software, die heißt Dockler, ist das System die Verknüpfung zu unserem KISS-System und die Daten laufen dann direkt bei uns ins KISS-System rein.
Ah, das ist also das Telemonitoring, ich glaube, so heißt es in den Beschreibungen des Projekts immer. Das ist aber im Grunde ein iPad und keine weiteren Geräte, die das Pflegeheim irgendwo aufstellen muss.
Genau, wir haben das iPad und wir haben damit verbunden auch Blutdruckmessgeräte und so weiter, alles, was wir brauchen an Vitalparametern, um die zu erfassen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt eine Sauerstoffgabe im Heim oder sowas organisieren müssen. Das ist nicht der Fall, sondern das ist im Grunde vor allem eine überwachende Leistung, die wir dort in dem Heim dann haben durch die Pflegekräfte des Heimes und eine Begleitung, bis der Patient so gesund ist, dass wir ihn aus der Virtual Ward auch wieder entlassen können.
Okay. Na, jetzt läuft das Projekt schon seit ein paar Monaten. Es gibt also erste Erfahrungen und mich interessiert jetzt zunächst mal, wer kommt dafür eigentlich in Frage? Also mit welchen Beschwerden, mit welchen Erkrankungen könnt ihr einen alten, gebrechlichen, pflegebedürftigen Menschen aus der Notaufnahme zurück ins Pflegeheim schicken?
Ja. In die Virtual Ward, sozusagen.
In die Virtual Ward, genau. Also wir machen natürlich keine Hüft-Tap in der Virtual Ward, sondern es geht vor allem um Patienten, die aus dem Pflegeheim kommen, die nach einer initialen Diagnostik bei uns in der Klinik, in der Notaufnahme und einer initialen Einleitung von einer Therapie dann vor allem überwacht werden müssen. Das können Patienten sein nach einer Exsikose zum Beispiel oder Patienten mit einer Lungenentzündung, mit einer Blasenentzündung. Das sind so typische Sachen, wo die Patienten ja auch, wenn sie bei uns im Krankenhaus sind, wo wir eine Therapie neu einleiten und wo die Patienten dann über mehrere Tage vor allem dann eng überwacht werden, ärztlich überwacht werden müssen. Und diese Überwachung verlegen wir halt jetzt ne, nicht also aus dem Krankenhaus von Station 5 ja, zurück ins Pflegeheim und machen das dann vor allem virtuell.
Okay, also es gibt einen definierten, ja, wie sagt man, einen Satz von Diagnosen, die dafür in Frage kommen.
Genau, wir haben diesen Satz von Diagnosen gemeinsam erarbeitet mit dem Pflegeheim und auch mit den Krankenkassen, die uns hier unterstützen und begleiten, und haben diesen Kanon festgelegt, und innerhalb dieses Kanons bewegen wir uns auch, um da die Patientensicherheit zu jedem Zeitpunkt zu gewährleisten. Das war auch so ein bisschen der Grund, warum wir auf die Pflegeheime gesetzt haben. Also man hätte sich auch vorstellen können, dass man Patienten im Anführungsstrichen im privaten Zuhause in einer Virtual Ward versorgen kann. Das ist auch in anderen Ländern so üblich. Aber diesen Schritt wollten wir initial nicht gehen. Wir haben gesagt, wir konzentrieren uns erstmal auf Menschen, die im Pflegeheim sind, weil man dort ja immer auch Pflegekräfte vor Ort hat, sodass da immer eine gewisse Sicherheit auch gegeben ist, dass wenn etwas doch irgendwie in eine andere Richtung sich entwickeln sollte, unmittelbar auch eine Hilfestellung dort ist.
Du hast es jetzt erwähnt, in anderen Ländern ist das ein bisschen anders zum Teil, und vor allem ist das Konzept, man kann Virtual Ward oder Hospital at Home, ist glaube ich noch ein Begriff, der in der Literatur gebraucht wird dafür. Ja, in anderen Ländern schon kennt man das besser als in Deutschland. Für uns ist es zuerst mal neu, für mich jedenfalls. Aber du hast dich ein bisschen umgesehen in anderen Gesundheitssystemen. Bist du im Ausland auf die Idee gekommen, dieses Projekt nach Deutschland zu bringen?
Genau, das kommt noch so ein bisschen aus der Zeit, wo ich bei Kaiser Permanente in den USA gewesen bin, wo das während der Covid-Pandemie viel stärker bereits genutzt wurde und danach auch weitergeführt wurde. Und genauso auch im NHS-System in Großbritannien, wo es mehrere tausend Virtual Ward-Betten gibt, also fast ganze virtuelle Krankenhäuser auf England bezogen, wo Patienten auch mit ganz anderen Diagnosen versorgt werden, als es bei uns ist. Und auch mit anderen Konzepten. Also wir setzen jetzt darauf an zu sagen, okay, wir haben ein gewisses Patientenkollektiv, die kommen zu uns in Notaufnahme, wir stabilisieren die und bringen die dann zurück. Aber im NHS ist es zum Beispiel auch so, dass viele Patienten über mehrere Tage erstmal im Akuthaus physisch liegen und dann in die Virtual Ward kommen, um die Verweildauer so ein bisschen zu verkürzen. Aber das ist noch nicht der Ansatz, den wir hier fokussieren. Das kann mal kommen. Aber im Moment sind wir wirklich fokussiert auf die Patienten im Pflegeheim mit den bekannten Diagnosen, wo wir eben so ein bisschen darüber gesprochen haben, und konzentrieren uns erstmal darauf, um Erfahrungen zu sammeln.
Okay, aber es ist vielleicht nur in Anführungszeichen ein Einstieg in noch eine größere Ausweitung, oder wie siehst du das?
Absolut, das ist für mich nur ein Einstieg. Wir fangen jetzt mit diesem Patientenkollektiv an, weil es eng umrissen ist und wie gesagt, das Pflegeheim dann auch vor Ort immer sicherstellen kann, dass da jemand ist. Aber es gibt, glaube ich, viele Diagnosen, wo man sich das vorstellen kann, wo wir aktuell in Deutschland Krankenhausaufenthalte haben, was wir in der Form aber vielleicht in Zukunft gar nicht mehr so sehr brauchen werden. Aber alleine, wenn man sich auf dieses Patientenkollektiv der Pflegeheime mal irgendwie konzentriert und dann schaut, wie die demografische Entwicklung in Deutschland ist und wie viele Krankenhausfälle die tatsächlich auch ausmachen, dann ist da, glaube ich, ein Riesenpotenzial an physischen Krankenhausaufenthalten, die wir vermeiden können, was ja für die Patienten auch wichtig ist und ganz viele Vorteile für alle Beteiligten hat. Nicht nur für uns, für die Patienten, auch für die Pflegeheime und in der Perspektive, denke ich, auch für die Krankenkassen.
Nur zur Datengrundlage, 800.000 Pflegeheimbewohner und Bewohnerinnen etwa haben wir in Deutschland, und jeder kommt im Durchschnitt zweimal im Jahr in die Notaufnahme.
So ist es, genau. Also von den Pflegeheimbewohnern ist eine extrem vulnerable Population mit zwei Notaufnahmenkontakten, da gibt es verschiedene Studien zu, pro Jahr. Und einer davon führt halt zur stationären Aufnahme. Und das sind auf ganz Deutschland bezogen, wie gesagt, mit der Demografie, die uns hier bevorsteht, riesen Volumina. Und da müssen wir uns einfach als Nation auch überlegen, wie wir die besser versorgen können. Und wenn wir jetzt anschauen, die Krankenhausstrukturreform, die ja auch zu einem Bettenabbau führen soll und auch muss, das finden wir auch alle auch richtig, ja, dann müssen wir uns überlegen, welche Konzepte wir in Zukunft auch noch fahren können, um Versorgung dann adäquat aufrechtzuerhalten, noch anzubieten. Und welche neuen Konzepte es auch geben kann, um das abzusichern.
Es ist deine Idee gewesen, das zu machen mit Asklepios. Du bist der Konsortialführer, wie es in den Papieren dazu heißt. Also gehst du von vornherein mit einer Überzeugung eigentlich dran, dass das eine gute Sache ist. Was haben dir denn die bisherigen Erfahrungen gezeigt tatsächlich? Wie hat sich für die Patienten, die in dem Programm sind, ja, das Leben auf der Virtual Ward gestaltet? Sind die schneller sozusagen wieder rausgekommen, als sie es im stationären Vergleichsfall gewesen wären? Gibt es Rückmeldungen, wie es Ihnen ging währenddessen, ob diese Diagnosen so behandelt werden konnten, wie ihr es euch vorgestellt habt?
Ja. Also, was du erwähnt hast, wir sind Konsortialführer in einem Innovationsfondsvorhaben und haben bei den Konsortialpartnern viele Krankenkassen dabei. Die AOK Rheinland-Hamburg hat uns hier von Anfang an unterstützt, die Barmer Mobilkrankenkasse, BKK Dachverband und viele weitere Krankenkassen als Kooperationspartner. Und da sind wir einfach auch mal extrem dankbar. Und das ist mir wichtig zu betonen, dass das hier etwas ist, was wir partnerschaftlich mit den Krankenkassen umsetzen. Denn wenn wir die Herausforderungen betrachten, die vor uns liegen im System, dann bin ich und wir bei Asklepios davon überzeugt, dass das nur geht, wenn man gemeinsam schaut mit den Leistungsträgern, wie können wir Versorgung nach vorne entwickeln. Und das, wie wir es jetzt am Ende jetzt umgesetzt haben, ist dann entstanden auch gemeinsam mit den Pflegeeinrichtungen, die wir in Hamburg und in Langen haben, mit denen wir es gemeinsam machen. Und das ist eine großartige, enge Zusammenarbeit. Und ich glaube, alle sehen diesen innovativen Charakter von dem, was wir tun. Wenn wir über die Fälle sprechen, die wir bisher hatten, dann ist es so, dass die Pflegeheime sehr zufrieden waren, so wie das gelaufen ist. Das ist dann immer eine sehr enge Absprache. Der Patient, wenn wir den dann triagiert haben, dann rufen wir das Pflegeheim an, sagen hier, der Bewohner XY ist jetzt bei unserer Notaufnahme, der ist eingeschrieben in das Versorgungsprogramm und wir würden den gerne zurückverlagern, weil das reinpasst. Dann sprechen wir es eng ab, passt es, ne? Ist das der richtige Zeitpunkt jetzt oder ne, sollten den Transport vielleicht in einer Stunde organisieren? Und dann ist das von dort aus ein ganz enger kommunikativer Pfad, um sicherzustellen, dass die Versorgung auch so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Und wir haben von den Pflegeheimen nur positive Rückmeldungen. Die Patienten oder die Pflegeheimbewohner haben das sehr positiv aufgenommen. Und auch von unserer Seite aus dem Klinikpersonal hat das auch gut funktioniert. Wir sind mit der Fallzahl leider noch nicht da, wo wir irgendwie sein wollen. Wir haben Zeit bis November, das zu tun und insgesamt knapp 200 Patienten einzuschreiben. Wir sind dabei, dass wir das auch realisieren, aber es ist deutlich aufwendiger, jetzt gerade am Anfang das zu realisieren, als wir es erwartet haben. So ehrlich muss man, glaube ich, sein. Ja.
Da will ich gleich noch mehr dazu erfahren. Aber ich habe noch eine Frage, die, glaube ich, besser noch vorher beantworten sollten. Weil ich stelle mir diese Zusammenarbeit zwischen Pflegekräften im Pflegeheim, Pflegekräften im Krankenhaus und medizinischen Personal, Ärzten und Ärztinnen im Krankenhaus als nicht immer konfliktfrei vor, weil wir manchmal schon im Krankenhaus doch hören, die Pflegekräfte fühlen sich von den Medizinern nicht genug ernst genommen, muss man sozusagen. Die Übertragung von Aufgaben fällt schwer. Es gibt Standesdenken, hoffentlich nicht mehr unter den jungen, klugen Menschen, aber vielleicht festgesetzte Dinge aus alten Tagen, ich weiß es nicht. Und dann gibt es auch zwischen Pflegeheimen und Krankenhäusern ja einen Unterschied. Wie funktioniert das? Welche gibt es da? Reibung oder geht das alles so? Jawohl, wir sind alle an Bord.
Ja, es ist natürlich jedes Mal eine neue kommunikative Herausforderung in der Zusammenarbeit zwischeneinander, weil auch viele Vorurteile da waren, die wir auch abgebaut haben. Und wir haben einfach extrem viel Zeit reingesteckt, vorab diese Prozesse gemeinsam zu entwickeln und zu sagen, okay, wann könnt ihr übernehmen, wie könnt ihr übernehmen, welche Unterstützung braucht ihr, wo sind Grenzen und das im Dialog aufzuspannen, das war eine der Kernaufgaben, die wir am Anfang abgearbeitet haben. Ich glaube, wir sind hier auf einem ganz guten Weg, aber es ist natürlich immer auch die Frage, wenn wir mit neuen Pflegeheimen sprechen oder mit Pflegeheimen, wo wir vielleicht nur auf einer Station bisher zusammenarbeiten, bin ich als Pflegekraft im Pflegeheim dann überfordert, lassen die mich alleine, wo sind meine Grenzen? Und da Sicherheit zu geben und da zu unterstützen, ist was ganz, ganz Wichtiges, was wir jetzt hier als Aufgabe haben und tagtäglich mit dem Personal von uns und dem Personal von denen dann auch erarbeiten. Und bisher, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Daran ist es noch nicht gescheitert. Es sind andere Themen, die uns mehr fordern im Moment.
Lass uns noch die Technik anstoßen kurz. Klappt das? Wird auch oft gerne als Haken an tollen neuen Ideen erkannt.
Ja, wir hatten nicht zum Zeitpunkt, wo wir Patienten in Virtual Ward liegen hatten, aber in Phasen dazwischen auch schon mal einen Totalausfall gehabt. Da muss man gucken, woran lag das. Da hat die Verknüpfung zwischen KISS-System und der Software nicht richtig funktioniert. Das haben wir jetzt auch aufgeräumt. Wie vieles bei solchen Innovationen ist es mühsamer, als man sich das am Anfang vorstellt. Aber wir haben, glaube ich, den richtigen Partner gefunden, mit dem wir das umsetzen. Und für die ist es ganz wichtig, dass wir das in Deutschland mit denen gemeinsam auch machen, weil wir da so ein bisschen die Speerspitze der Entwicklung für die auch sind und die natürlich auch schauen, dass der Markteintritt für die nach Deutschland damit gelingt. Und deshalb sind sie auch ganz extrem nah an uns dran mit wöchentlichen Calls, mehrfachen Abstimmungen auf Arbeitsebene, um sicherzustellen, dass das auch alles fluppt. Und da, wo es mal hakelt, dass das dann möglichst schnell bereinigt wird.
Und eine Frage noch zur Dauer des Aufenthalts auf der virtuellen Krankenhausstation. Kam es bisher vor, dass das abgebrochen wurde, weil ihr gesehen habt, es funktioniert doch nicht so, wie wir uns gedacht haben, diejenige muss ins echte physische Krankenhaus kommen? Und wann wäre das der Fall?
Genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns auch, ne, dass wir, Patientensicherheit geht hier immer vor, und ich denke, dass wir uns in dem Dialog eher von unten beim Schwierigkeits- oder beim Komplexitätsgrad daran robben und in den leichteren Fällen anfangen, bevor wir Fälle haben, die potenziell irgendwie grenzwertig sind. Wir hatten bisher selber noch keinen Patienten zurückgeholt, allerdings eine schöne Anekdote aus Langen. Da hatten wir einen Patienten gehabt aus dem Pflegeheim. Alles hat gepasst, Diagnose hat gepasst, Krankenhauskasse hat gepasst, Pflegeheim hat gesagt, wir nehmen den zurück. Und unsere Ärzte haben auch gesagt, das kriegen wir alles gut hin in der Virtual Ward, und haben die dann im Krankentransport zurückgeschickt zum Pflegeheim, und die Kollegen im Krankentransport haben dann gesagt, nee, der muss ja ins Krankenhaus, und haben auf halber Strecke wieder umgedreht und den Patienten zurückgebracht. Das war natürlich nicht Sinn der Sache, aber das zeigt vielleicht auch, wie viele Stakeholder hier einfach involviert sind und wie neuartig dieses Versorgungsmodell ist und wie viele kleinteilige Hürden hier überwunden werden müssen, um das zum Fliegen zu bringen.
Mhm. Ja, das klang ja schon vorhin mal an. Also, dass es schwerer fällt, die Patienten einzuschreiben, dafür zu gewinnen oder zu finden, die richtigen. Woran liegt's?
Ja, also die Prozesse sind einfach aufwendiger, als wir das am Anfang erwartet haben. So ehrlich muss man sein. Also, wir müssen ja die Patienten aufklären und einschreiben, bevor die in der Notaufnahme bei uns sind. Und weil wir Innovationsvorhaben haben und wir diesen Forschungscharakter auch haben, müssen die Patienten auch in die Studie einwilligen. Und die Pflegeheimpatienten sind halt häufig nicht in der Lage, selber Einwilligung zu geben. Das heißt, sie müssen das über die Angehörigen machen und über die gesetzlichen Betreuer, die dann schwieriger zu erreichen sind. Und bis man dann alles zusammengesammelt hat von denen, und das ist auch aufwendiger, das können wir auch nicht selber machen, das müssen die Pflegeheime machen, weil wir aus Datenschutzgründen ja gar nicht wissen, wer alles im Pflegeheim liegt und wer die Bewohner sind und wer die Angehörigen sind und wer eine Einwilligung geben darf. Das heißt, das muss über die laufen, und das ist dann doch sehr zäh, das alles zurückzubekommen, und wir können nur dann die Patienten einschreiben, wenn das halt alles vorliegt zu dem Zeitpunkt, wo sie in der Notaufnahme bei uns dann aufschlagen. Und diese vorbereitenden Prozesse sind extrem aufwendig.
Genau, die Patienten müssen vorher unterschrieben haben, falls es dazu kommt, dann möchte ich gerne daran teilnehmen.
Ganz genau. Und wir können auch nicht alle Patienten oder alle Pflegeheimbewohner einschreiben, weil die Krankenkasse dem auch zustimmen muss, a priori. Und das ist auch nochmal so ein Bottleneck, den wir hier im Prozess haben, der auch leider für uns ja nicht so gut gelaufen ist, einigen Krankenkassen, weil einige Krankenkassen das die Unterstützung uns nicht geben möchten und dadurch relevante Patientenkollektive für uns nicht erreichbar ist. Also solche in Hessen, die AOK Hessen möchte nicht mitmachen, ob schon die AOK Rheinland-Hamburg Federführer und Konsortialführer hier ist. Und dadurch fehlen uns in Hessen 40-60% der Patienten, die wir eigentlich einschreiben wollen würden, können wir nicht einschreiben, weil die AOK Hessen das Vorhaben nicht unterstützen möchte.
Hat die AOK Hessen dir erklärt, warum sie das nicht machen möchte?
Es ist ein bisschen schwierig, das alles korrekt wiederzugeben. Unserer Wahrnehmung ist es so, dass wir hier ein sehr kleines Vorhaben haben natürlich und dass das nicht viele Versicherte der AOK Hessen betrifft, numerisch betrachtet, und dass dort auch begrenzte Ressourcen sind. Und wenn man sich dann überlegt, auf welche Projekte konzentriert man sich, mit welchen Projekten setzt man sich auseinander, dann ist das Projekt für die AOK Hessen zu kleinteilig, so haben wir es verstanden, dass man sich damit auseinandersetzen möchte. Und ohne die Zustimmung der AOK Hessen oder ohne die Zustimmung der zuständigen Krankenkasse können wir Bewohner nicht in diesem oder Patienten nicht in diesem Versorgungsprozess einsteuern. Das geht nicht.
Jetzt wollen wir nicht nur nicht am Ende ausgerechnet nur noch über Geld reden, aber die Frage bleibt ja doch noch, kostet das die Krankenkassen mehr oder weniger oder gerade dasselbe wie die stationäre Versorgung?
Nee, das Vorhaben ist im aktuellen Setting für die Krankenkassen kostenneutral. Also wir rechnen gegenüber der Krankenkasse die DRG ab, unabhängig davon, ob der Patient bei uns physisch stationär im Krankenhaus liegt oder ob wir ihn auf der Virtual Ward versorgen. Alle Kosten, die drumherum gerade entstehen, das sind vor allem die Kosten für die Begleitforschung und die Prozessentwicklung und so weiter, das wird über den Innovationsfonds getragen, sodass dort keine Mehrkosten im aktuellen Setting für die Krankenkassen entstehen. Und wir gehen eigentlich auch davon aus, dass wir hier gewisse Synergieeffekte haben zwischen Pflegeheim und Krankenhaus, sodass das auch im Nachgang, wenn wir einmal durch sind und darlegen konnten, dass das funktioniert, dass das nicht teurer wird als die Versorgung im Krankenhaus. Im Zweifel bekommen wir es sogar günstiger hin. Also es hat eher noch einen Vorteil für die Krankenkassen in der Perspektive.
Du hast erwähnt, es ist vom Innovationsfonds gefördert, der gemeinsame Bundesausschuss, also hat erstmal sein Okay gegeben für 24 Monate, wenn ich das richtig gesehen habe, die Projektlaufzeit. Es gibt da so einen bisschen bösen Spruch über diesen Innovationsfonds, dass man da viele Projekte reinsteckt, von denen man absolut nicht will, dass sie wirklich in die Regelversorgung kommen, sondern nach der Projektzeit wird dann der Deckel drauf gemacht. Wie groß ist deine Befürchtung, dass es damit auch so gehen wird bei euch?
Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht deshalb, weil wir im Vergleich oder im Gegensatz zu praktisch allen anderen Innovationsfondsvorhaben nicht versuchen, Versorgung teurer zu machen. Also die meisten Innovationsfondsprojekte sind ja so strukturiert, dass es ein neues Versorgungselement ist, was irgendwie Add-on zur Regelversorgung kommt. Das heißt, ich mache bei den Diabetikern vielleicht ein Monitoring oder andere Versorgungselemente, die einfach zusätzlich Geld kosten. Wir treten ja an und sagen, wir versuchen die Regelversorgung günstiger zu machen. Und wenn es uns gelingt, dass wir die Patienten jetzt mindestens gleichwertige Qualität erreichen, davon sind wir überzeugt, bei mindestens gleichen Kosten oder sogar günstiger, wenn diese Skaleneffekte tatsächlich eintreten, dann gibt es keinen Grund, dass wir das nicht in die Regelversorgung überführen können. Und dafür treten wir an. Also es liegt nicht daran, dass wir hier teurer werden und es danach deshalb nicht dazu kommt, dass es in die Regelversorgung kommt, weil vielleicht die Mehrkosten nicht gerechtfertigt sind für den Mehreffekt, wie es bei den meisten Innovationsvorhaben ist, sondern wir gehen davon aus, dass wir es zu mindestens gleichen Kosten oder günstiger bei mindestens gleicher Qualität realisieren können.
Und das müsst ihr nachweisen mit einer bestimmten Anzahl von Patienten. Und dafür können wir jetzt eigentlich nur die Daumen drücken, dass die zusammenkommen. Wird die Sache sonst irgendwie verlängert? Oder gibt es eine Notlösung zu sagen, wir haben es jetzt nicht geschafft, bis zum so und so vielten Tag so viele Patienten zu finden dafür? Was passiert dann?
Das nicht zu schaffen, ist keine Option. Wir müssen natürlich sind wir hinter den Zielen hinterher. Das hatte ich am Anfang auch gesagt, dass wir da optimistischer gestartet sind. Wir sind jetzt dabei, weitere Pflegeeinrichtungen zu gewinnen. Wir sind zuversichtlich, was das angeht. Wir merken, dass wir mit der Einschreibung jetzt bessere Prozesse haben, dass wir da besser werden und sind nach wie vor zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreichen und im Zweifel mit einer kleinen Verlängerung der Interventionsphase das Ziel erreichen. Und wir bleiben hier optimistisch. Und vielleicht gelingt es ja doch, dass bei der AOK Hessen noch ein Ruck entsteht und das würde uns massiv helfen, ja.
Vielleicht bewirkt es ja der Brainsnack, damit hier im Speckgürtel Frankfurts mehr passiert. Wir müssen das ja dann nicht so nennen in den weiteren Bewerbungsschreiben bei den Krankenkassen. Nee, denn tatsächlich die Vorstellung, dass vielleicht auch du und ich eines Tages uns bei nicht so ganz dramatischen Dingen den Krankenhausaufenthalt sparen könnten und vielleicht von zu Hause sowas absolvieren und durchleben können, die letzten, weiß ich nicht, 3 Tage Beobachtung, ist ja eigentlich ganz charmant.
Ja, also und wie gesagt, ich sehe das nicht nur in der Geriatrie, ich kann mir auch in vielen anderen Indikationen das vorstellen. Wenn ich überlege, wie viele Frauen haben wir, die wir während der Schwangerschaft im Krankenhaus aufnehmen, mit Krankenhausaufenthalten, die nicht mit der eigentlichen Geburt assoziiert sind, ja, muss das immer im Krankenhaus geschehen oder ist es nicht vielleicht möglich, dass wir das auch zu Hause auf der Couch machen und welche anderen Potenziale wir noch sehen, ist auch im Bereich vielleicht der Pädiatrie. Ja, wenn wir über Komotios, also ne, Gehirnerschütterungen nachdenken. Ich kann mich daran erinnern, ich war als Kind dreimal im Krankenhaus für 5 Tage mit der Gehirnerschütterung. Ist vielleicht heute auch nicht mehr der Standard. Aber muss das wirklich im Krankenhaus geschehen? Und wie können wir hier Wege finden, Krankenhausversorgung auch neu zu denken? Und das ist das, wofür wir hier antreten. Und die Geriatrie ist jetzt hier nur der Startpunkt dafür.
Krankenhausversorgung neu denken, das ist ja im Grunde genommen das Schlusswort und das Anfangswort dieses Brainsnacks und der Arbeit der Rhön-Stiftung insgesamt. Insofern, glaube ich, sind wir zu einer perfekten Runde gekommen mit deiner letzten Äußerung jetzt. Vielen Dank, dass du dabei warst bei dem Brainsnack. Es hat wieder viel Spaß gemacht mit dir. Ich habe ein sehr interessantes Projekt kennengelernt und wir bleiben dran. Und wenn dann die Ergebnisse vorliegen, schlage ich vor, machen wir den dritten Brainsnack zusammen.
So machen wir das. Vielen Dank, Sebastian.
Mach's gut, Benedikt. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.